So, dann versuchen wir mal weiterzumachen. Wir hatten ja vor der Pause noch den ersten der messianischen Psalmen betrachtet, wo wirklich Christus als, oder der Herr Jesus als Messias vorgestellt wird, als der Gesalbte, habe ich doch meinen König gesalbt auf Zion. Wir haben gesehen, dass die ersten beiden Psalmen einleitend sind für das Ganze, für alle Psalmen. Einerseits in Psalm 1 der Überrest, inmitten der Gottlosen, und dann Psalm 2 der Messias. Und die beiden Elemente durchziehen eigentlich das ganze Psalmbuch. Dann hatten wir gesehen, gab es von Psalm 3 bis Psalm 7 die Empfindungen des Überrestes, der noch umgeben ist von den Gottlosen, die dem Antichristen frönen. Und dann als Abschluss dieser ersten Gruppe Psalm 8, dass Gott nun zeigt, dass er etwas in seinem Ratschluss hat, das über den Messias hinausgeht. Der Psalm stellt uns eigentlich, das merken wir, mitten ins tausendjährige Reich, wenn wir dort lesen: Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Majestät über die Himmel gestellt hast. Hier haben wir also eine Verbindung zwischen Erde und Himmel wieder. Wir müssen denken, dass seit den Tagen Nebukadnezars die Zeit der Nationen begonnen haben. Nebukadnezar hat diesen Tempel zerstört in Jerusalem. Bis zu diesem Augenblick der Zerstörung des Tempels war Gott der Gott des Himmels und der Erde. Ab dem Propheten Daniel wird Gott nur in Anführungszeichen der Gott des Himmels genannt. Er hat gleichsam seinen Thron auf der Erde, der ja in Jerusalem war, verlassen. Wir wissen das auch bei dem Tempel, der dann unter Esra gebaut wurde. Die Wolke der Herrlichkeit, die Schechina, nie mehr zurückgekehrt ist in den Tempel, wie das beim ersten Tempel der Fall war. Aber dann im tausendjährigen Reich wird Gott wieder der Gott des Himmels und der Erde sein. Und das machen die ersten Zeilen hier deutlich. Der Vers: aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet oder hast du dir Lob erweckt, wie das in der Septuaginta heißt, der wird in Matthäus 21, 16 zitiert, als die Kinder den Herrn Jesus freudig begrüßen, als er nach Jerusalem auf dem Eselsfüllen hereinzieht und wo dann die religiöse Führerschaft das den Kindern untersagen will. Sie sollten schweigen. Da zitiert der Herr Jesus selbst aus diesem Psalm 8 diesen Vers: aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du dir Macht gegründet. Dann mit dem Vers: wenn ich anschaue deiner Fingerwerk. Das kann man sich so richtig vorstellen, nicht? Da ist jemand, der, ich weiß nicht, ob ihr das auch ab und zu macht, dass ihr mal, wenn es sternenklar ist, nachts das Himmelszelt anschaut. Das ist ja schon beeindruckend. Es gibt natürlich Gegenden, wo wir mal sagen, so wenig Dunst ist, dass man auch die Milchstraße wunderbar sieht. Eine Sternenpracht ohnegleichen. So schaut hier jetzt jemand gegen den Himmel. Und wenn er das ansieht, dann taucht in ihm die Frage auf: was ist der Mensch? Ich füge mal hinzu: in seiner Winzigkeit, dass du seiner gedenkst. Nicht? Wenn man das Himmelszelt sieht, dann taucht die Frage auf: was ist denn der Mensch? Und dann nachgeschoben dieser Satz: und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast. Und ja, jetzt ist wieder, das ist einfach Gottes Wort, ja. Wie kommt ein Mann wie David dazu, denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt. Das kann man sich ohne Inspiration einfach nicht erklären. Wie soll er so einen Satz sagen? Ja? Dass du den des Menschen Sohn unter die Engel erniedrigt hast. Das ist Inspiration, anders ist das nicht zu erklären. Das hat sich doch David nicht aus den Fingern gesogen, solche Aussätze. Und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Es gab ja nicht einen Menschen, an dem das schon mal exemplarisch durchgeführt worden wäre, dass David sagen konnte, ja seht doch, da war das doch so. Nein, das hat es ja noch gar nicht gegeben. Nun, dieser Abschnitt über den Sohn des Menschen wird an drei Stellen in der Schrift zitiert, in Hebräer 2, 6 bis 8. Das ist einmal ein ganz wichtiges Zitat. Wir hatten vorhin gesehen, dass in Hebräer 1 7 Zitate sind aus dem Alten Testament. Wir haben übrigens vorher 7 Herrlichkeiten des Herrn Jesus, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge und so weiter. Da werden am Anfang 7 Herrlichkeiten des Herrn Jesus genannt und dann kommen 7 Zitate. 6 davon waren aus den Psalmen. Einer aus Psalm 2, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Weil dort gezeigt werden sollte, der Herr Jesus ist der Sohn Gottes. Aber hier im Hebräer 2 haben wir den Herrn Jesus als den Sohn des Menschen. Und darum wird Psalm 8 zitiert, dieser Vers. Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt. Und dort im Hebräerbrief wird dann auch erklärt, worin das bestand, diese Erniedrigung unter die Engel. Da wird nämlich hinzugefügt, wegen des Leidens des Todes. Deswegen ist der Herr Jesus, als er starb, unter die Engel erniedrigt worden. Wir können ganz einfach sagen, Engel können nicht sterben. Aber als Mensch ist der Herr Jesus gestorben und als er starb, war er in seiner Stellung unter den Engeln. Das war er nicht, ich würde nicht sagen, dass er das während seines Lebens war. Engel sind auf und nieder gestiegen auf ihn. Engel haben ihm gedient. Aber dort, als er starb, war er unter die Engel erniedrigt. Aber das war nicht das Ende, sondern das Ende ist und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Und hier heißt es eben nicht, du hast ihn zum Herrscher, zum König von Israel gemacht. Darum ist das, was in diesem Psalm kommt, mehr als das, was im Psalm 2 steht. Als Sohn des Menschen ist er der Herrscher über das gesamte Werk der Hände Gottes. Und zu diesem Werk, müssen wir nur noch ein bisschen zurückgehen, wenn ich anschaue deiner Himmel, deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, und jetzt hast du ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Der Sohn des Menschen ist Herrscher auch über die Gestirne. Das ist der Messias nicht. Der Messias ist Herrscher in Israel, aber der Sohn des Menschen ist Herrscher über alles. Und darum ist diese Herrlichkeit größer. Und das wird auch aus Folgendem deutlich. Wenn ihr mal aufschlagt, Johannes 1, gegen Ende. In diesem Johannes 1, da haben wir ja den Herrn Jesus als ewigen Sohn vor uns. Am Anfang war das Wort, dann Vers 14, und das Wort wurde Fleisch, das ist seine Menschwerdung, sehr abstrakt ausgedrückt. Und dann haben wir ja nachher die ersten Jünger in diesem Kapitel. Andreas und der Jünger, der nicht mit Namen genannt wird, wahrscheinlich Johannes. Dann kommt Simon Petrus, der durch seinen Bruder Andreas zum Herrn Jesus gebracht wird. Dann kommt Philippus. Und als letzter an diesem Tag, oder am nächsten Tag ist das schon dann, da kommt Nathanael. Und Nathanael, der war ja von Philippus angesprochen worden, wir haben den Messias gefunden. Und Nathanael will das erst nicht glauben. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Aus so einem Kaff da oben, da kommt doch nichts Gescheites her. Und dann der Herr Jesus zeigt ihm dann, dass er alles weiß, ehe du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Und das reicht Nathanael. Er ist sofort überzeugt, wer der Herr Jesus ist. Dass der Herr Jesus das zu ihm gesagt hat, ich sah dich, ehe du unter dem Feigenbaum saßt. Und dann sagt Nathanael, Vers 49, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Ich sage das mal mit anderen Worten. Rabbi, du bist der Mann von Psalm 2. Genau das hat er erkannt. Habe ich doch meinen König in Zion gesagt. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Wir hatten den Psalm gesehen. Und genau das ergreift Nathanael im Glauben. Das ist der Mann von Psalm 2. Und jetzt antwortet der Herr Jesus, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dieses sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Jetzt mögt ihr erschrocken sein. Ich sage, der Sohn des Menschen ist eine größere Herrlichkeit als der Sohn Gottes, in Klammern nach Psalm 2. Nach Psalm 2 ist er der Sohn Gottes durch Zeugung. Es ist nicht der ewige Sohn. Er ist natürlich auch der ewige Sohn Gottes. Und eine größere Herrlichkeit gibt es nicht, als dass er der ewige Sohn Gottes ist. Aber Psalm 2 spricht darüber nicht. Psalm 2 spricht davon, dass er Sohn Gottes ist durch Zeugung. Und da ist er der Messias. Und dann sagt der Herr Jesus, du wirst Größeres sehen. Der Sohn des Menschen. Und das sehen wir auch hier. Der Sohn des Menschen, seine Herrschaft ist umfänglicher als die des Messias. Als Messias ist er König über Israel. Als Sohn des Menschen ist er über alles, ist unter seine Füße gestellt, die gesamte Schöpfung. Und jetzt möchte ich noch etwas zitieren aus Epheser 1, Vers 22, wo dieser Satz, du hast alles unter seine Füße gestellt, auch zitiert wird. Epheser 1, Vers 22. Und hat alles seinen Füßen unterworfen, jetzt kommt es, und ihn als Haupt über alles der Versammlung oder der Gemeinde gegeben. Der Herr Jesus, der Sohn des Menschen, dem alles unter die Füße gestellt worden ist, der über alles herrscht, diese Person, ist der Versammlung der Gemeinde gegeben. Und das, glaube ich, findet einen vorbildlichen Ausdruck bei Adam und Eva. Gott hatte Adam geschaffen. Adam war die Krone der Schöpfung und er war das Haupt über alles. Und er brachte dieses Hauptsein zum Ausdruck dadurch, dass er den Tieren die Namen gab. Die kamen zu ihm und hat jedem Tier seinen Namen gegeben. Das zeigte seine Autorität, die er über alles ausübte. Aber dann fand Gott, oder es wurde keine gefunden für ihn. Und dann machte Gott aus Adam seine Frau Eva. Ließ ihn entschlafen, nahm eine Rippe und baute daraus die Gefährtin für Adam, die Eva. Und dort lesen wir in 1. Mose Kapitel 3, nein, Entschuldigung, nicht 1. Mose 3, 1. Mose 2, 3 ist der Sündenfall. Wir sehen, in Vers 19 und 20, wie Adam den Tieren alle seinen Namen gibt, das bringt seine Oberhoheit zum Ausdruck, und dann wird Eva geschaffen, und dann heißt es in Vers 22 am Ende, und er, Gott, brachte sie zu dem Menschen. Er brachte Eva, die er aus Adam gemacht hat, zu dem Menschen. Kann man sich richtig vorstellen, nicht? Wie so ein Brautvater die Braut zum Bräutigam bringt. So brachte Gott die Eva zu Adam. Und da ist klar, als er die sah, da wusste er, das ist Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. So, und hier in Epheser 1, Gott hat ihn als Haupt über alles vorgeschattet in Adam, der den Tieren die Namen gibt, der Versammlung gegeben. Nur ist ein Unterschied. Die Eva wurde dem Adam gegeben. Und in Epheser 1 wird das so ausgedrückt, Christus ist uns gegeben. Natürlich sind wir auch Christus gegeben, die du mir gegeben hast. Vater, ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Aber dort in Epheser 1 wird es so gesagt, dass Christus als Haupt der Versammlung oder der Gemeinde gegeben ist. Ich bringe das nur in Verbindung damit, weil dieses Zitat hier kommt. Entschuldigung, zurückgegangen. Hat alles unter seine Füße gestellt. Das wird eben auch in Epheser 1, Vers 22 zitiert, hier aus Psalm 8. Aber dann wird gezeigt, dass diese Person, die Herrscher über alles ist, der Sohn des Menschen, dass diese wunderbare Person jemandem gegeben wird, nämlich der Gemeinde. Und das ist eigentlich fast nicht ausdenkbar, was Gott da tut. Er sagt, die Gemeinde hat so einen hohen Wert für mich, der gebe ich das Beste, das Schönste, das Größte, was ich überhaupt habe. Und das ist mein, das ist der Sohn des Menschen als Herrscher über alles. Ja, und ganz am Ende kommt noch einmal dieser Satz, der oben auch als zweite Zeile steht, Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Der Sohn des Menschen, der unter die Engel erniedrigt war, als er starb, ist von Gott gesetzt über alles. Ja, der nächste messianische Psalm ist Psalm 16. Ich hatte vorhin mal gesagt, wir finden in diesem Psalm den Herrn Jesus als den Abhängigen. Der Herr Jesus sagt, als Mensch in dritte Zeile, du bist der Herr, meine Güte reicht nicht zu dir hinauf. Die nächste Zeile heißt, du hast zu den Heiligen gemeint, du ist meine Seele, du meine Seele, ja. Du meine Seele hast zu dem Herrn gesagt und dann heißt es, du hast zu den Heiligen gesagt. Also es sind Aussagen einmal in die Richtung in Bezug auf Gott und da sagt die Seele dieser Person, meine Güte reicht nicht hinauf zu dir. Und zu den Heiligen, die auf der Erde sind, sagt, diese selbe Seele, an ihnen ist all mein Gefallen. Da denken wir auch vielleicht an Sprüche 8 und seine Wonne war bei den Menschenkindern. Und hier finden wir das auch, an ihnen ist all mein Gefallen. Hier, du bist der Herr, meine Güte reicht nicht hinauf zu dir, spricht von seiner absoluten Demut. Das sagt der, der doch selbst Gott ist. Aber er spricht hier als Mensch. Dann in dem nächsten Satz, zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen nacheilen. Wenn wir das prophetisch sehen, der andere ist der Antichrist, dem die Masse des jüdischen Volkes nacheilen wird. Und damit will der Herr Jesus nichts zu tun haben, ihren Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Absonderung von den Bösen. Wir haben also hier eigentlich, wendet er sich an Gott und sagt, meine Güte reicht nicht zu dir hinauf, dann wendet er sich an die Heiligen und dann werden die anderen beschrieben, die einem anderen nacheilen. Und auch da nimmt er Klarstellung. Und dann, der Herr ist das Teil meines Erbes und meines Bechers. Du erhältst mein Los, die Meschschnüre sind mir gefallen in lieblichen Örtern, ja, ein schönes Erbteil ist mir geworden. Ich will dann mehr da noch sagen, über diesen Satz, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen, denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht überlassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Und da sehen wir, dass dieser Satz zweimal in der Apostelgeschichte zitiert wird. Und zwar beides Mal bei einer Predigt. In Apostelgeschichte 2 ist es die erste Predigt von Petrus. Da zitiert er aus diesem Psalm. In Apostelgeschichte 13 ist es eine Predigt von Paulus. Und er zitiert auch aus dieser Stelle. Und beide wenden sie an auf die Auferstehung des Herrn Jesus, wovon dieser Psalm auch spricht. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir in diesem Satz, denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht überlassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe, zwei Dinge haben. Der Psalmist, das ist der Geist Christi, der aus ihm spricht oder ihn das niederschreiben ließ. Es sind eigentlich Worte, die nur der Herr Jesus sagen kann. Natürlich ist dieser Satz, denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht überlassen, wahr in Bezug auf jeden Gläubigen. Scheol ist das Totenreich. Im Alten Testament wird nicht unterschieden, dass es da zwei Bereiche gibt. Scheol ist einfach das Totenreich. Wenn man der Leib stirbt, dann geht die Seele ins Totenreich. Im Neuen Testament wird dann gezeigt, dass dieser Bereich zweigeteilt ist. Das ist ganz deutlich bei diesem, wenn der Herr Jesus von Lazarus und dem reichen Mann spricht. Der eine ging an den Ort in den Schoß Abrahams und der andere schlug seine Augen auf in der Qual. Und dazwischen war eine große Kluft, aber davon spricht das Alte Testament nie. Davon spricht nur das Neue Testament. Scheol ist ganz allgemein das Totenreich. Und letzten Endes ist es wahr, dass in diesem Scheol bleibt überhaupt nie eine Seele eines Gläubigen. Aber dann der zweite Satz, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe, da geht es ja nicht um die Seele, da geht es um den Leib. schrumpfen den Körper. Die Seele, sie verwest so und so nicht. Aber der Leib verwest. Und das ist so, wenn wir einen Gläubigen in die Erde betten, weil er heimgegangen ist, dann wird sein Leib verwesen. Das ist so. Die Verwesung tritt ein in dem Moment, wo er gestorben ist und geht bis zur völligen Auflösung ist ein falsches Wort, aber bis zur völligen Unkenntlichkeit des Körpers. Vom Staub wirst du genommen, zum Staub wirst du zurückkehren. Das ist so. Aber bei dem Herrn Jesus war das nicht so. Der Leib des Herrn Jesus, darum würde ich auch euch bitten, sprecht nie vom Leichnam beim Herrn Jesus. Ja? Das Wort Leichnam beinhaltet immer den Gedanken der Verwesung. Ein Leichnam ist etwas, wo schon Verwesung eingetreten ist. Davon spricht die Schrift beim Herrn Jesus nie. Von seinem Leib, ja, aber nicht von seinem Leichnam. Der Herr Jesus hat die Verwesung nicht gesehen. Und das ist, sagen wir, ein Wunder, ja. Das ist einfach ein Wunder. Der Herr Jesus hat von Freitagnachmittag, Spätnachmittag bis am frühen ersten Tag der Woche war er im Grab, sein Leib. Und während dieser Zeit keine Verwesung. Wir wollen einmal Hebräer was lesen. Hebräer Kapitel 5. Vers 7. Es ist dieser Satz, den ich vorhin schon einmal zitierte, der in den Tagen seines Fleisches stattfand. Wir haben gesehen, die Tage seines Fleisches, das ist, als er als Mensch hier auf der Erde war, waren eingekleidet durch diese zwei Sätze: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, damit begann sein Menschsein. Und das andere, als er dann zu Gott zurückkehrte: Du bist hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. So hat ihn Gott begrüßt. Und dazwischen waren die Tage seines Fleisches. Und da heißt es, der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen dem, der ihn aus dem Tode zu erretten vermochte, mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht hat. Und jetzt kommt es. Und um seiner Frömmigkeit willen erhört worden ist. Er hat dem mit starkem Geschrei und mit Tränen was dargebracht, der ihn aus dem Tode zu erretten vermochte. Da steht nicht, der ihn vor dem Tod zu erretten vermochte. Nein, der Herr Jesus ist in den Tod gegangen. Er ist wirklich gestorben und aus dem Tod zu erretten vermochte. Das heißt, der Tod war eingetreten, aber dann aus dem Tod heraus. Und warum ist er erhört worden? Um seiner Frömmigkeit willen. Und das finden wir hier auch, nicht? Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Das steht schon im Psalm 16, weil er der Fromme war, der wirklich Fromme. Deswegen hat Gott ihn erhört. Also nicht, weil er mein Sohn ist, den muss ich einfach erhören. Natürlich ist er auch deswegen erhört worden. Er war der Sohn. Aber hier wird es gesagt, um seiner Frömmigkeit willen ist er erhört worden. Also zwei Dinge, die Seele blieb nicht im Scheol und der Leib hat Verwesung nicht gesehen. Du wirst mir kundtun, den Weg des Lebens, das ist dieses ewige Leben nach dem Tod. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Also noch einmal, auch dieser Psalm wird zweimal in der Apostelgeschichte oder Verse aus diesem Psalm in der Apostelgeschichte, einmal von Petrus, einmal von Paulus zitiert. Und es ist ein messianischer Psalm, der spricht von Christus. Dieser messianische Psalm wird nicht zitiert im Neuen Testament, vielleicht auch nicht so bekannt, trotzdem ist, ich lese ihn einmal vor, er ist einfach sehr schön. Dem Vorsänger ein Psalm von David: In deiner Kraft, Herr, freut sich der König. Und wie sehr frohlockt er über deine Rettung. Den Wunsch seines Herzens hast du ihm gegeben und das Verlangen seiner Lippen nicht verweigert. Könnten wir an vieles denken, nicht? Fordere von mir und ich will dir die Enden der Erde geben. Er hat gefordert. Das Verlangen seiner Lippen wurde ihm nicht verweigert. Denn mit Segnungen des Guten kamst du ihm zuvor. Auf sein Haupt setztest du eine Krone aus gediegenem Gold. Leben erbat er von dir. Du hast es ihm gegeben. Länge der Tage, immer und ewig. Ja, wir hatten vorhin, dass er ihn aus dem Tode zu erretten. Darum hatte er mit Tränen und Geschrei gebeten. Leben erbat er von dir, du hast es ihm gegeben, Länge der Tage, immer und ewig. Groß ist seine Herrlichkeit durch deine Rettung. Majestät und Pracht legtest du auf ihn. Denn zu Segnungen setztest du ihn auf ewig, du erfreutest ihn mit Freude durch dein Angesicht. Denn auf den Herrn vertraut der König und durch des höchsten Güte wird er nicht wanken. Deine Hand wird finden alle deine Feinde, finden wird deine Rechte deine Hasser. Und so weiter. Ja. Der nächste Psalm ist ein sehr langer Psalm. Der Psalm 22, der messianische Psalm. Oben, früher war es in der Elberfelder Übersetzung, da wurde es Achalet Hashacha wurde übersetzt, nicht? Hindinnen der Morgenröte. Ausleger sind sich auch nicht so ganz klar, was das bedeuten soll genau. Übrigens, wie vorhin genau bei der Gittit, da weiß man überhaupt nicht, ist das ein Musikinstrument oder ist das eine Tonart? Weiß man heute einfach nicht mehr. Man kann dieses hebräische Wort nicht mehr deuten. Hier Hindinnen der Morgenröte. Gut, Hirschkühe der Morgenröte, das könnte man übersetzen, aber was es bedeutet, ist wohl nicht so ganz einfach. Ja, und dann diese Worte. Ich habe jetzt hier nur diese Verse zitiert oder aufgeführt aus Psalm 22, die im Neuen Testament zitiert werden. Und das ist gleich dieses Eloi, Eloi, Lama Sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir wissen, als der Herr Jesus das sagte am Kreuz, dass die Umstehenden so wenig das Hebräisch noch konnten, die sprachen Aramäisch, ne? Dass sie meinten, er ruft den Elia. Von dem Eloi, Eloi, nicht? Haben sie gedacht, er ruft den Elia. So wenig kannten sie die alte hebräische Sprache. Nun, es ist ein Psalm von David, wo er etwas beschreibt, was er selbst nie erlebt hat. Es gibt Psalmen, wo David seine persönlichen Umstände die Empfindungen zum Ausdruck bringt, die er aufgrund von persönlichen Umständen hat, die auch messianische Psalmen sind. Aber bei diesem Psalm hat David keine eigene Erfahrung im Hintergrund. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben, das ist David nie passiert. David ist nie gekreuzigt worden. David sind nie seine Kleider zerteilt worden und nie das Los darüber geworfen worden. Alles das, was er in diesem Psalm schreibt, hat er selbst persönlich nie erlebt. Es gibt solche Psalmen auch. Dazu gehört dieser Psalm ganz sicher. David sagt einmal an einer anderen Stelle, nie sah ich den Gerechten von Gott verlassen. Nie sah ich den Gerechten von Gott verlassen. Das war seine Erfahrung. Natürlich zählte er sich auch darunter. Er war ein Gerechter in einem gewissen Sinne. Und Gott hat ihn nicht verlassen. Manchmal war es eng, aber Gott hat ihn nicht verlassen. Und das, was er beobachtet hatte in seinem Leben, war genau dieses. Nie sah ich den Gerechten von Gott verlassen. Und dann muss er unter der Inspiration des Geistes Gottes schreiben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es ist ja so, dass das der einzige wirklich Gerechte war. Der einzig wirklich gerechte Mensch, der keine Sünde tat, wie Petrus sagt, in dem keine Sünde war, wie Paulus sagt, und der Sünde nicht kannte, wie Johannes schreibt. Das sind ja diese drei Aussagen in Bezug auf den Herrn Jesus. Er tat keine Sünde, Sünde war nicht in ihm und er kannte Sünde nicht persönlich. Er wurde von Gott verlassen, der einzig wirklich Gerechte. Was wir wissen, dass der Herr Jesus, so berichten uns, dass die Evangelien 6 Stunden am Kreuz war. Und die ersten 3 Stunden, was dort uns berichtet wird, ist alles das, was der Mensch ihm antat, wo der Gerechte litt von den Ungerechten. Aber was in den 3 Stunden danach geschah, wo sich die Sonne verfinsterte, da litt er um der Sünde willen von Gott her. Gott hat ihn verlassen. Und ich frage mich oft, oder ich kann das nicht, man kann das kaum ausdrücken. Einerseits hat Gott ihn zerschlagen, nicht? Das sagt Jesaja 53. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Immer, ja, ob das für den Herrn Jesus das Schlimme war, also diese Schläge Gottes, oder war es das Schweigen Gottes, dass Gott ihm nicht antwortete? Er hat sich ja unter diesen Schlägen an Gott gewandt. Mit dieser Frage, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er bekam keine Antwort. Was war schlimmer, die Schläge oder das Schweigen? Ich weiß es nicht. Kann man auch vielleicht nicht ergründen. Ja, dann das nächste, was zitiert wird, ist jener Satz im Matthäus-Evangelium. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen die Lippen auf, schütteln den Kopf. Vertraue auf den Herrn, oder im Neuen Testament heißt dann, er vertraut auf den Herrn. Der rette ihn, befreie ihn, weil er Lust an ihm hat. Oh, dieser Spott war so beißend. Nicht? Sie haben ja auch gesagt, andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. es ist ja furchtbar, die Menschen, die ihn da verspotten, sagen, in einer gewissen Weise anerkennend, andere hat er gerettet. Das wussten sie. Sie wussten, dass der Herr Jesus Menschen gerettet hat, wenn er sie gesund gemacht hat zum Beispiel. Oder wenn er sie von Dämonen befreit hat. Das war nicht unbekannt in Israel. Das mussten sie sogar sagen. Andere hat er gerettet. Und statt dann sich auf seine Seite zu stellen, nein, dann benutzen sie das als Spott. Man kann es kaum verstehen, wie herzlos der Mensch ist. Angetrieben natürlich, angestachelt durch Satan. Aber das war noch etwas, der Herr Jesus und die anderen Menschen, andere hat er gerettet. Aber hier wurde das Tiefste bei ihm in den Schmutz gezogen. Er vertraute auf den Herrn. Und dann wird gesagt, er soll ihn doch befreien, wenn er Gefallen an ihm hat. Und dann wurde er verlassen. Und das schien ihnen ja recht zu geben. Das müssen wir uns mal vorstellen. Ja? Wenn der Herr Jesus ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Haben die anderen gedacht, ja, das ist doch klar, warum. Du bist ein Gotteslästerer. Du hast Gott gelästert, darum verlässt er dich. Sie meinten jetzt, sie haben doch recht. Wie furchtbar war das alles für den Herrn Jesus. Ja, dann dieser Satz, alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen mich an. Der Herr Jesus war so gut wie entkleidet. Und entblößt hing er vor den Blicken der Menschen. Und das Schamgefühl des Herrn Jesus war natürlich viel feiner wie unseres. Und das hat ihm sehr viel ausgemacht. Hat ihn verletzt. Und dieser Satz, dass sie eben seine Kleider unter sich teilen und über sein Gewand das loswerfen, der wird in allen vier Evangelien zitiert. Und dann will ich noch diesen Vers lesen, der vor diesem letzten Abschnitt kommt. Rette mich aus dem Rachen des Löwen. Paulus spricht einmal davon, nicht? Ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen, 2. Timotheusbrief. Aber hier ist es die Sprache eigentlich des Herrn Jesus in seinem Inneren, in seiner Seele sagt, äußert er diese Bitte zu Gott, rette mich aus dem Rachen des Löwen. Ich denke, dass das ein Bild von Satan ist, der Löwe hier. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. So hat ihn Paulus erfahren, dort in der Gefangenschaft in Rom. Und er war auch dort, nicht? Eine Zeit lang ist ja der Teufel von ihm gewichen, aber dann ist er wiedergekommen und er war dort. Rette mich aus dem Rachen des Löwen. Und dann kommt ja dieser Umbruch in diesem Psalm 22, da kommt bei uns hier jedenfalls in unserer Übersetzung, dieser Bindestrich, ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Beachten wir wieder, es heißt nicht, ja, du hast mich erhört, vor den Hörnern der Büffel. Entschuldigung. Sondern von den Hörnern der Büffel. Genauso wie vorhin, nicht aus dem Tod, nicht vor dem Tod, aus dem Tod. Und hier von den Hörnern der Büffel. Gleichsam als eben jemand schon aufgespießt ist von diesen Hörnern und von dort her wurde er erhört. Verkündigen will ich deinen Namen, meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Auch wird das zitiert in Hebräer 2, Vers 12. Und das wissen wir. Verkündigen will ich deinen Namen, meinen Brüdern. Was hat er denn gesagt zu Maria von Magdala? Gehe hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Das hat er getan, er hat diesen Namen, das ist der Name des Vaters, ja, seinen Brüdern kundgetan, in Auferstehung. Beachten wir aber auch, dass der Herr Jesus nicht sagt zu Maria, ich fahre auf zu unserem Vater. Wäre doch einfacher gewesen, hast du denn nicht. Er hat eine Beziehung zu dem Vater. Wir sind auch Kinder des Vaters, ja. Wir sind auch Söhne Gottes. Aber kein einziges Mal wird von uns in Einzahl als Sohn Gottes gesprochen. Söhne Gottes werden wir genannt. Kinder Gottes werden wir genannt. Aber niemals in Einzahl. Er allein ist der Sohn Gottes. Und so bei aller wunderbaren Gemeinsamkeit, sein Vater ist unser Vater, sein Gott ist unser Gott. So bleibt doch er in seiner Sonderstellung stehen. Man könnte über diesen Psalm sehr, sehr viel sagen. Viele Einzelheiten, die alle prophetisch sich erfüllt haben. Ja, das ist ja ein Psalm, den ihr alle kennt, wahrscheinlich alle auswendig. Wenn man einen Psalm auswendig lernt, dann ist es meistens dieser, weniger Psalm 119. Braucht man schon ein gutes Gedächtnis. Das hier geht von der Länge noch, ist zwar nicht der kürzeste Psalm, aber vielleicht der bekannteste. Es sind nicht Worte, die der Herr Jesus spricht, obwohl man selbst diese Worte, musste man mal darüber nachdenken, vielleicht sogar so anwenden könnte. Aber, dass er das zu Gott sagt. Aber hier ist der Herr Jesus selbst, der Hirte, nicht? Ich weiß nicht, ich will hier nur eine Sache sagen, ihr kennt ja diesen Psalm gut, ist euch schon mal aufgefallen, dass am Anfang der Psalmist schreibt, er, ich habe das ja immer am Anfang gesetzt, nicht? Er lagert mich, er führt mich, er erquickt meine Seele, er leitet mich. Und ganz plötzlich, da in diesem Abschnitt, auch wenn ich wanderte im Tale des Todesschatten, fürchte ich nichts Übles, denn er ist bei mir. Nein, steht da nicht, denn du bist bei mir. Du bereitest, du. Hier wendet er sich an andere und spricht über seinen Hirten zu anderen. Aber da, wo die Not kommt, da spricht er nicht zu anderen. Da spricht er zu dem Hirten selbst. Da mal eine ganz praktische Frage. Es ist schön, wenn wir anderen vom Herrn Jesus erzählen. Und wenn wir das so mit einer solchen Überzeugung tun können, wie David hier von dem Herrn spricht. Aber hat das auch sein Gegengewicht darin, dass wir mit unserem Herrn sprechen? Ihr versteht, was ich meine. Es kann, vor allem wir Brüder, die wir vielleicht mit dem Wort dienen, kann die Gefahr bestehen, dass wir einen äußeren Dienst haben, in dem wir uns völlig verausgaben und dann tun. Und die Gemeinschaft mit dem Herrn in der Stille vernachlässigen. Ja. Aber hier sehen wir diese wunderschöne Ausgewogenheit zwischen dem Zeugnis einerseits nach außen zu anderen hin und genauso viel Zeilen hier, wo er sich an den Herrn wendet, wo er mit ihm alleine spricht. Nicht über ihn spricht, sondern zu ihm spricht. Möchte das doch bei uns auch so sein. Ich weiß nicht, was David sich hier vorgestellt hat, ganz genau. Nicht? Das sind ja inspirierte Worte. Manchmal haben sie, das wissen wir aus dem Petrusbrief, aus dem ersten Petrusbrief, dass die Schreiber des Alten Testamentes haben nachgeforscht über das, was sie schrieben. Nicht? Dort heißt das ja so, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers, weiß ich nicht genau auswendig. Vers 10, ja. Eine Errettung, über welche die Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben, forschend und so weiter. Das heißt, sie haben was geschrieben und dann haben sie selbst darüber nachgedacht, nicht? Was sie geschrieben haben. Also wenn ich damals in der Schule meine Aufsätze so geschrieben hätte, wäre nicht so ganz toll gewesen. Da hat man gedacht, erst den Kopf einschalten und schreiben, ja, dann schreiben. Und dann war das Heft nachher weg, dann hatte das der Lehrer in, dann hat der darüber nachgedacht, was ich denn da zu Papier gebracht habe. Ja. Mehr oder weniger gut. Naja, aber hier, die haben über das eigene Geschriebene nachgedacht. Ja. Und das heißt, sie haben geschrieben unter der Leitung Gottes, ja. Und manches haben sie, ja, wahrscheinlich gar nicht ganz verstanden. Und ich weiß nicht, was David hier darunter verstanden hat. Ich werde wohnen im Haus des Herrn. Ob er wollte ja den Tempel bauen, ja. Durfte er dann nicht. Hat das ja den Nathan gesagt, oder Nathan, tolle Sache, finde ich toll, ne? Mach das nur, ja. Und dann kam Nathan nach Hause und hat Gott zu den Propheten gesagt, nee, jetzt kannst du mal wieder zurückgehen zum David. Und sagen, du nicht, ja. Das macht dein Sohn. Du bist ein Mann des Blutes. Also ob er da den Tempel mit gemeint hat, weiß ich nicht. Aber wir, wenn wir das jetzt auf uns anwenden, dann ist es das Haus des Vaters, wo wir immer da wohnen werden. Wir werden wohnen im Hause des Vaters auf immer da. Wir würden alle sehr geehrt sein, glaube ich, wenn uns mal der Bundespräsident zu sich nach Hause einladen würde, nicht? Nicht? Ich würde auch nicht so viel drum geben, aber ein bisschen vielleicht würde ich schon denken, wie kommt er dazu, mich einzuladen? Klar. Aber was soll das? Wir werden wohnen im Hause des Vaters. Auf immer da. Und nicht als Gäste, als Kinder. Ja. Psalm 24. Ein Zitat nur aus diesem Psalm finden wir im Neuen Testament, in 1. Korinther 10. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen. Hier interessant in Bezug auf messianischer Psalm ist natürlich der zweite Abschnitt. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore eurer Häupter und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit, Selah. Erinnern wir uns an Psalm 2? Habe ich doch meinen König gesalbt auf Zion? Wer ist dieser König? Das ist der Herr der Herrlichkeit. Merken wir was? Es ist eigentlich dieselbe Person. Er ist selbst der Herr. Wenn hier das so mit Federn ist ja hier eigentlich gemeint, früher stand da Jehova, ne? Jahwe. Der Ewige, der ewig Seiende. Er ist der König der Herrlichkeit. Was, der Sohn? Der Sohn Gottes. Nun, wir alle wissen, dass der Herr Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Wir haben uns vorhin daran erinnert, dass Gott sich oder dass er sich Lob erweckt hat aus dem Munde der Kinder, die ihn begrüßt haben. Aber einmal wird der Herr Jesus in seine Stadt einziehen. Und der dort einzieht, ist der Herr der Heerscharen. Also wenn wir nochmal Psalm 22, 23 und 24 sehen, dann haben wir im Psalm 22 die Vergangenheit, wenn wir das so wollen. Das ist der Tod des Herrn Jesus auf Golgatha. Psalm 23 haben wir die Gegenwart. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und hier im Psalm 24 haben wir die Zukunft. Nicht so sehr unsere Zukunft, das gebe ich zu, das ist hier mehr die Zukunft des Volkes Israel, die hier vor uns steht. Doch, es ist natürlich so, wenn der Herr Jesus endlich von seinem Volk dann angenommen wird, dann werden wir uns auch natürlich riesig freuen, dass ihm diese Ehre auch wird, dass das Volk, was ihn einst verworfen hat, ihm dann huldigen wird. Das wird auch für uns eine große, große Freude sein. Ja, jetzt merkt ihr, der Psalm 40, der ist sehr lang, ist alles sehr klein gedruckt. Ich hätte es wahrscheinlich eher machen sollen wie bei Psalm 22. Hier wird nur ein Teil zitiert im Neuen Testament. Und das ist dieser zweite Abschnitt an Schlacht- und Speisopfern. Hattest du kein Gefallen? Ohren hast du mir bereitet, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust, und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Diese Sätze werden in Hebräer 10 Vers 5 bis 7 zitiert. Hier haben wir natürlich den jüdischen Gottesdienst vor uns, den jüdischen Opferdienst an Schlacht- und Speisopfern, hast du kein Wohlgefallen. Gemeint sind hier wohl die Brandopfer und die Friedensopfer. Das waren ja die Tieropfer, die freiwillig waren, die nicht was mit Sünde zu tun hatten. Also 3. Mose 1 und 3. Mose 3 und das Speisopfer 3. Mose 2, das Getreideopfer, die ein Israelit freiwillig brachte. Und dann sagt hier der Psalmist, daran hatte Gott, hattest du kein Gefallen. Es ist ein bisschen eigenartig, wenn man zum Beispiel liest in 3. Mose 1 von dem Brandopfer. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer, lieblichen Geruchs dem Herrn. Und dann hier steht, hattest du kein Wohlgefallen daran. Man könnte das noch verstehen, wenn man zu dem Propheten Malachi geht. Da haben sie minderwertige Tiere dargebracht, nicht? Weil sie dachten, das Bessere behalten wir mal für uns, das braucht Gott nicht mehr. Dem ist das doch egal, ob das ein Krüppeltier ist. Ja? Für die Arbeit können wir es nicht mehr gebrauchen, Gott können wir es ja geben. Ne? So, dass Gott daran keinen Gefallen hatte, das ist klar, ja. Aber wie war es, wenn jemand wirklich ein edles Tier opferte? Nun, vielleicht meint das, Gott hat tiefere Schichten. Nicht? Letzten Endes konnte Gott diese Tieropfer natürlich nicht befriedigen. Letzten Endes konnten sie ihn nicht befriedigen. Weil sie keine... Hier geht es natürlich jetzt um die freiwilligen Opfer. Nachher kommt noch Brand- und Sündopfer, hast du nicht gefordert? Ja, hat er Gott nicht, er hat doch die Sündopfer gefordert. Ist doch wirklich nicht so ganz einfach. Lesen wir bei Sündopfer in Kapitel 4, nicht? Wenn jemand aus Versehen sündig gegen irgendeines der Verbote, die nicht getan werden sollen, wenn der gesalbte Priester sündigt nach seinem Vergehen des Volkes, so soll er für seine Sünde, die er begangen hat, dem Herrn einen jungen Stier ohne Fehl darbringen. Und hier steht, hast du nicht gefordert. Also ist nicht so ganz einfach, nicht? Gott hatte das doch klar festgesetzt. Vielleicht kann mir nachher jemand etwas sagen dazu. Oder weiß, hat jemand eine Auslegung da, die da eine klare Antwort darauf gibt? Das war gefordert, nicht? Gott forderte ein Sündopfer. Man könnte höchstens so sagen, dass, ja, noch ein Gedanke, dass bevor Gott irgendetwas gesagt hatte, hat das Volk Israel gesagt, alles was Jehova sagt, wollen wir tun. Ja. Vorher hat er sie geleitet in Güte, ohne irgendetwas zu fordern. Dann kamen sie unter Gesetz, die ganzen Opfer unter Gesetz. Nun, lassen wir das. Ich weiß keine 100%ige Antwort darauf.
Da steht doch noch geschrieben, Gehorsam ist besser als Opfer.
Das ist richtig, ja. Das gibt es natürlich.
In dem Fall, Ohren hast du mir gegeben. Jeschua wurden die Ohren aufgetan und der hat alles getan. Aber wir haben auch Ohren, aber wir tun ja nicht immer das. Und dann bringen wir trotzdem Schlachtopfer, aber die gefallen dir nicht.
Das ist richtig. Ja, das hatte ich ja gesagt. Ich hatte ja auch an Malachi erinnert. Die Opfer gefallen Gott nicht. Ja? Aber hier steht, das Sündopfer hat er nicht gefordert. Unter Gesetz hat er sie gefordert. Er hat auch wirklich gesagt, du musst das bringen dann. Ohren hast du mir bereitet, das spricht jetzt hier der Herr Jesus, nicht? Jeden Morgen öffnest du mir das Ohr, damit ich höre, gleich solchen, die belehrt werden. Lesen wir an einer anderen Stelle. Mir ist neulich wieder aufgefallen, das möchte ich euch auch mal zu ermuntern. Lest einmal, wie oft der Herr Jesus im Lukas-Evangelium betend gefunden wird. Ist mir neulich nochmal aufgefallen. Immer fast, manchmal geht es von Kapitel zu Kapitel, dass uns gesagt wird, dass der Herr Jesus gebetet hat. Und wir wissen eins, das Ganze ja besonders, er hatte bis tief in die Nacht hinein, das lesen wir in Markus 1, hatte er geheilt. Und am Morgen standen die Leute schon wieder Schlange praktisch vor dem Haus. Und Petrus guckt nach dem Herrn und findet ihn nicht. Und dann hat er draußen geguckt und dann fand er ihn in der Einöde irgendwo. Der Herr Jesus war schon längst im Gebet draußen. Als es noch dunkel war, war er dort, hatte er sich zurückgezogen zum Gebet. Unser großes Vorbild. Wie wenig komme ich jedenfalls diesem Vorbild nach. Ohren hast du mir bereitet, und das meint natürlich sogar, eigentlich steht da gegraben, ja. Ohren, um zu hören. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Dieser Satz, dein Gesetz ist im Innern meines Herzens, führt ja viele Ausleger dazu, und sicher auch nicht zu Unrecht, dass sie in der Bundeslade ein Bild des Herrn Jesus sehen. Die Bundeslade, da waren ja die Gesetzestafeln drin. Dieser Kasten, der ganz mit Gold überzogen war, inwendig und auswendig, da wurden die zwei Tafeln hineingelegt. Die waren in dem Kasten, und das von dieser Stelle her, dein Gesetz ist im Innern meines Herzens, führt Ausleger dazu zu sagen, diese Bundeslade ist ein Bild von Christus. Es ist nicht der einzige Grund. Es gibt noch diesen, dass diese Bundeslade, Moment, jetzt habe ich geschwind. Es gibt noch einen gewichtigeren Grund. Hast du ihn gerade, Bernd? Der Sündeckel. Er hat ihn zu einem Sündeckel dargestellt. Wo haben wir diesen Ausdruck?
Römer 3,
ja. Dankeschön. Ja, den Gott dargestellt hat als ein Sühnmittel, und dann steht da im Griechischen dasselbe Wort wie Sühndeckel in Hebräer 9, Vers 5. Der Sühndeckel, das war der Deckel auf der Bundeslade, auf den das Blut einmal im Jahr kam. Das war der Sühndeckel, nicht? Und Gott hat ihn dargestellt zu einem Sühnmittel, zu einem Sühndeckel. Das ist die andere, vielleicht noch tiefer gehende Stelle, die dazu führt, dass man sagt, diese Bundeslade war ein Bild von Christus. Was hier zu diesem Satz, dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Ja, wie ich sagte schon, hier finden wir den Herrn Jesus in seiner völligen Widmung an Gott, so wie wir ihn vor allem im Johannesevangelium dargestellt finden. Darum liebt mich der Vater, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Das lesen wir im Johannesevangelium. Oder es ist meine Speise, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Alle diese Stellen aus dem Johannesevangelium, dass sie entsprechen hier diesem Satz, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Ja, ich habe jetzt also wirklich nur ganz wenige dieser Psalmen betrachtet, die messianischen Psalmen in diesem ersten Psalmbuch. Psalm 41 ist vielleicht auch noch einer, aber die Zeit ist zu Ende. Es ist beeindruckend in den Psalmen, wie in einem andauernden Wechsel einerseits uns Christus vorgestellt wird, einmal in dem, was er getan hat, als er hier war, indem er das Opfer gestellt hat, dann aber auch in dem, was Gott dann als Antwort gegeben hat. Er hat ihn auferweckt aus den Toten, erinnern wir uns an Psalm 16, an Psalm 21. Und dass dann alle Übungen der Juden ihre Lösung finden in dieser einen Person, die sie für nichts geachtet haben. So sagt Jesaja 53, nicht? Wir aber haben ihn für nichts geachtet, den sie angespuckt haben, den sie verachtet haben, den sie für nichts geachtet haben. Und er ist der Einzige, der sie retten kann, und er wird sie retten. Sie werden noch natürlich durch tiefe Übungen gehen müssen. Ich sprach mit einer Schwester vorhin in der Küche, die sich ein bisschen scheute, die messianischen Juden Christen zu nennen. Vielleicht aus dem Grund, weil was das Wort Christen, genau wie das Wort Juden, ein Begriff ist, der einen gewissen Beliebigkeitswert hat. Die werden alle Menschen hier Christen genannt. Aber ich meine jetzt das Wort, wie es in der Apostelgeschichte gebraucht wird von den Gläubigen in Antiochien. Dort wurden sie zuerst Christen genannt. Und sie wurden, das war natürlich, sie wurden so genannt, weil sie wirklich an den Herrn Jesus glaubten und ihm folgten. Und wer heute glaubt, dass der Herr Jesus der Christus ist, ein Jude wird natürlich von Messias reden statt von Christus, weil Christus das griechische Wort ist. Und dann sprechen sie lieber vom Messias, weil das ihrer Sprache entspricht. Aber es ist ja, das meint ja dasselbe, der Gesalbte übersetzt. Jemand, der heute an den Herrn Jesus als den Messias glaubt, und wer glaubt, dass der Herr Jesus der Messias war, ist ein Wiedergeborener, der zur Gemeinde Gottes gehört, auch wenn er ein Jude ist, dem Geblüt nach. Und wenn jemand in Christo ist, da ist weder Jude noch Grieche, weder Skythe noch Barbar, einer in Christo. Und mein Bruder, der dem Geblüt nach ein Jude ist, ist genauso wie mein Bruder, der aus Afrika kommt und ein Hamid ist. Der ist genauso mein Bruder. Und wir haben alle das gleiche Teil. Wir werden einmal im Haus des Vaters sein. Und es ist ein anderes Teil als das, was die Juden in Zukunft haben werden. Die Juden, die jetzt nicht an den Herrn Jesus glauben, Und wenn dann der Herr Jesus kommt, um alle, die an ihn glauben, zu sich zu holen, auch die messianischen Juden, werden dann entrückt werden. Sie werden auch etwas vom Reich erleben, aber vom Himmel her, genauso wie wir, nicht anders. Und dann wird der größte Teil, das sagte ich schon, wird dem Antichristen folgen, aber einige wenige, die dann den Messias erwarten, aber nicht wissen, dass er schon längst da war. Und wenn sie ihn dann sehen werden, den sie durchstochen haben, dann werden sie fragen, was sind das für Wunden? Sie können sich das gar nicht erklären. Aber sie werden dann ins Reich eingehen. 1000 Jahre mit ihm regieren. Es ist ihr Teil. Aber wir haben einen Teil als Gläubige, das höher ist. Höher als jedes Teil eines Juden. Wir werden ewig im Haus des Vaters sein. Wir haben an den Herrn Jesus geglaubt in der Zeit, wo er nicht gesehen wurde. Das ist, was der Herr Jesus dem Thomas sagen will. Glückselig, der nicht gesehen und doch geglaubt hat. Er wollte anfassen, er wollte die Finger in seine Male legen. Da muss ihm gesagt, glückselig, wer nicht gesehen hat. Und Petrus, der ja selbst den Herrn Jesus gesehen hat, ist ja klar, ist ja mit ihm gegangen 3 Jahre. Er schreibt, den ihr liebt von dem Herrn Jesus, den sie lieben, obgleich sie ihn nicht gesehen haben. Und man hat so fast den Eindruck, als wenn Petrus staunt. Als wenn er sagt, Mensch, da gibt es welche, die haben den Herrn Jesus nie gesehen, wie ich ihn gesehen habe. Die haben ihn nie gesehen. Die lieben ihn. Die glauben an ihn. Wunderbare Tatsache, das ist bei uns auch so. Wir haben den Herrn Jesus noch nicht gesehen. Wir warten auf den Augenblick, wo wir ihn das erste Mal sehen. In Herrlichkeit. Und dann werden wir einen Teil haben, das wirklich höher ist als jedes Teil anderer Menschen. Das Volk Israel ist auserwählt von Grundlegung der Welt an. Aber wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt. Wir haben ein himmlisches Teil. Darum lasst uns wirklich das ganz besonders wertschätzen, was uns geschenkt ist. Und jedem, der in dieser Zeit, egal aus welchem Volk er kommt, der in dieser Zeit an den Herrn Jesus glaubt, er hat genau das gleiche Teil.